Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Immer mehr Menschen sterben, weil sie Drogen nehmen. Das steht im neuen Bericht über die Drogensituation in Europa. Da schaut sich an, wie viele Drogen werden, wo genommen, welche Substanzen und gibt es Anlass zur Sorge. Und dieser Trend hier ist neu.
Die Klassiker Heroin, Kokain werden wohl immer öfter in der Kombination genommen, also im Mix mit anderen neuen Substanzen, komplett synthetischen Substanzen auch.
Das sagt Katrin Silke aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Mehr zu dem Bericht hört ihr dann gleich. Und so wenig Fleisch wie im letzten Jahr haben wir seit 30 Jahren nicht mehr gegessen, sagt das Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung. Besonders Schweinefleisch lassen wir eher im Kühlregal. VeganerInnen und VegetarierInnen freut das vielleicht. Wenn Fleisch, dann Gutes. Das sagen ja auch viele. Muss man sich natürlich auch leisten können. Vielleicht auch ein Grund für den Rückgang. Was wir dafür brauchen, ist Transparenz. Genau das soll es geben durch eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung. Heute im Bundestag beschlossen worden, zumindest für Schweine. Was sich da ablesen lässt, das hört ihr jetzt. Davor sprechen wir aber über die politische Unzufriedenheit in Deutschland, die ja laut dem Deutschlandtrend viele haben, was die Ampelkoalition angeht. Wen könnte man stattdessen wählen? Zum Beispiel die CDU. Laut Zahlen sagen aber stattdessen einige, nee, dann gehe ich lieber Richtung AfD. Ein Grund, warum sich die CDU an diesem Wochenende auf Selbstfindungskurs begibt.
Niemand braucht eine CDU, die grüner ist als die Grünen. Und niemand will eine CDU, die populistischer auftritt als die AfD. In beiden Fällen wählen die Leute immer das Original. Das muss uns einfach klar sein.
Das sagt Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Wie seine Ideen aussehen, das sagt er euch im Update-Podcast am Freitag. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich soll es heute und morgen nicht um die AfD gehen, aber nur eigentlich. Denn die CDU, die fragt sich gerade, wieso profitiert die Partei nicht so sehr von der Unzufriedenheit über die Bundesregierung, sondern die AfD? Ihr wisst es, laut verschiedenen Umfragen ist es so, dass die Unzufriedenheit, was die Ampelkoalition angeht, ja, die ist einfach riesig, die Unzufriedenheit. Und CDU-Generalsekretär Chaya hat schon eine Idee, woran es liegen könnte.
Weil noch nicht genügend Vertrauen in uns da ist, weil uns einige noch nicht für glaubwürdig genug und andere nicht für attraktiv genug halten.
Deshalb will sich die Partei neu ausrichten. Heute tagt der Bundesausschuss, das ist so ein kleiner Parteitag. Morgen gibt es einen Grundsatzkonvent. Und wie die CDU die WählerInnen von der AfD für sich gewinnen will, das wollen wir besprechen mit Johannes Winkel. Er ist Bundesvorsitzender der Jungen Union und jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sind Sie gerade neidisch auf die AfD?
Nö, neidisch nicht. Ich glaube, bei der AfD gibt es wenig, worauf man neidisch sein kann, ehrlich gesagt.
Auf die Zahlen.
Nur trotzdem müssen wir uns als Union eben Gedanken machen, warum ist diese Partei so stark? 20% in den Umfragen, stärker als die Kanzlerpartei. Und darüber sollte sich die CDU Gedanken machen.
Innerhalb der Partei wird ja gerade diskutiert, wie können die WählerInnen gewonnen werden für die CDU? Was raten Sie denn da?
Ja, ganz allgemein fordere ich eine CDU, die hart in der Sache ist und smart in der Sprache. Also niemand braucht eine CDU, die grüner ist als die Grünen, und niemand will eine CDU, die populistischer auftritt als die AfD. In beiden Fällen wählen die Leute immer das Original. Das muss uns einfach klar sein. So, und jetzt zur AfD. Es gibt ja auch manche Leute, die sagen, die interessieren uns gar nicht oder wir ignorieren das einfach. Ich glaube, das ist der falsche Weg, ehrlich gesagt, weil sich der Protest in der AfD auch von den Sympathisanten dann nur noch verfestigt. Und ich finde, wir sollten das differenzierter betrachten. Bei der AfD sagen ein Drittel der Wähler, wir wählen die aus Überzeugung, also aus einer offensichtlich rechten, vielleicht sogar rechtsextremen Überzeugung. Dann muss ich halt sagen, die können wir gar nicht mehr erreichen, wollen es aber auch nicht als Union. Mhm. Aber zwei Drittel sagen, wir wählen die AfD, Klammer auf nur, Klammer zu, aus Protest gegen die Bundesregierung. Und diese 12, 13, 14% der Leute in Deutschland sollte die Union jetzt nicht einfach ignorieren. Und ich finde, ehrlich gesagt, ist auch die demokratische Aufgabe der Union, diese Leute wieder für die demokratische Mitte zu begeistern.
Aber wie könnte man das schaffen? Das ist ja die Frage.
Indem man eben hart in der Sache, smart in der Sprache auftritt und indem man darüber hinaus natürlich auch sagt, Sie haben es ja im Einspieler gehört, Mario Chaya sagt richtigerweise, wir haben noch nicht so viel Vertrauen. Ja, woran liegt das? Es liegt natürlich daran, dass wir auch in der Vergangenheit Fehlentscheidungen getroffen haben, insbesondere in der Energie- oder Migrationspolitik. Und ich fordere die CDU dazu auf, einfach da auch ehrlich zu sein und zu sagen, naja, natürlich waren es Fehler. Und jetzt machen wir da einen klaren Cut und gehen nach vorne. Wenn man nicht sagt, dass es Fehler waren und gleichzeitig es anders machen will, dann ist es nicht besonders erfolgsversprechend.
Der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hat jetzt auch Parteichef Merz kritisiert, dass so populistisches Draufhauen auch nichts bringen würde. Wie ist da Ihre Meinung?
Also ich finde, ich weiß nicht, ob er Friedrich Merz unmittelbar adressiert hat, aber grundsätzlich hat er natürlich recht, weil populistisches Draufhauen einfach nicht der Stil der CDU ist. Das wollen unsere Wähler nicht. Und deswegen ist ja dieser zweite Teil meiner Forderung, smart in der Sprache, auch super wichtig. Und das gilt aber an alle in der CDU. Es gilt für Daniel Günther wie für Friedrich Merz oder mich selber auch. Und deswegen müssen wir uns alle dran halten.
Was fordern Sie von Merz konkret?
Ich fordere von Merz konkret, dass er konkrete Vorstellungen liefert, wie wir die Migrationskrise in den Griff bekommen. Das wollen alle Europäer, außer die deutsche Bundesregierung, die da wahnsinnig viel blockiert. Was mich total stört und was viele Menschen in diesem Land wirklich, wirklich stört. Wie man ja sieht, das ist ein Thema. Und zweitens natürlich konkrete Vorschläge zu machen, wie Deutschland ein Industrieland bleibt. Denn wir sehen ja gerade, wir sind am Beginn der Deindustrialisierung. Und wenn die Betriebe einmal weg sind, kommen sie auch nicht mehr wieder. Und dann haben wir in Deutschland eine ganz andere Diskussion als jetzt. Und insofern müssen wir da als verantwortungsvolle Volkspartei der Mitte, wenn ich es mal so sagen darf, sehr konkrete Vorschläge machen.
Das sagt Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Wir haben darüber gesprochen, wie die CDU sich neu aufstellen möchte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei Eiern gibt es das ja schon lange. Eine Kennzeichnung, die Auskunft gibt, unter welchen Bedingungen diese Legehenne gelebt hat. Und wo das Ei zum Beispiel auch herkommt, also Bodenhaltung, Freilandhaltung, Bio, da sieht man an diesen Ziffern, die auf das Ei draufgedruckt sein müssen. Für Fleisch gibt es sowas bisher nicht. Zumindest kein Label, was auf der Packung draufstehen muss. Freiwillig schon, da gibt es ja dieses Tierwohl-Label, vielleicht habt ihr ja schon mal gesehen, wahrscheinlich, da Haltungsstufe 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Aber heute hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz beschlossen. Was sich damit ändert, ein bisschen was schon, das klären wir mit Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Du hast dich heute den ganzen Tag damit beschäftigt. Was regelt dieses Gesetz?
Also das Gesetz schreibt vor, dass unverarbeitetes Schweinefleisch mit einem Tierhaltungslabel gekennzeichnet werden muss. Das ist so schwarz-weiß gehalten, Querformat, das dir sagt, wie viel Platz ein Schwein hatte und in was für einer Art Stall es gelebt hat in der Zeit, in der es gemästet wurde, also den Großteil seines Lebens.
Das heißt, das gilt jetzt erstmal für Schweinefleisch.
Genau. Nur für Schweinefleisch und eben auch nur für unverarbeitetes Fleisch. Das ist ein großer Kritikpunkt der Opposition gewesen, dass für Geflügel, Rinder und andere Nutztiere kein verpflichtendes Label eingeführt wird und dass verarbeitete Produkte wie Wurst auch nicht darunter fallen. Allerdings sagt die Regierungskoalition, dass das alles auch noch kommen wird und das jetzt beschlossene Label sei erstmal nur der Startschuss. In der zweiten Jahreshälfte soll es weitergehen mit der Ausweitung des Labels. Dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist es wichtig, dass überhaupt mal was passiert in Sachen verpflichtendes Label zu Haltungsbedingungen. Das haben seine VorgängerInnen zwar alle immer vorgehabt, aber viele Jahre lang einfach nicht umgesetzt.
Ja, jetzt ist es da. Was sagt das denn aus, dieses neue Label?
Also es gibt 5 Kategorien, die alle auf dem Label untereinander aufgeführt sind. Die unterste heißt Stall und das bedeutet, dass die Schweinehaltung nur den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen muss. In der zweiten Kategorie haben Schweine in ihrer Mastzeit ein kleines bisschen mehr Platz. Deswegen heißt die auch Stall plus Platz. 12,5% sind das. Außerdem kriegen sie sogenanntes Raufutter, auf dem sie so rumkauen können und damit auch ein bisschen mehr Abwechslung und Beschäftigung beim Futtern haben. Der Stall muss durch zum Beispiel Trennwände oder Bereiche mit mehr oder weniger Licht unterteilt sein, damit sich die Schweine auch mal zum Beispiel zurückziehen können, wenn sie ein anderes Schwein irgendwie jetzt gar nicht gut finden oder damit sie sich nicht im hellen Licht hinlegen müssen, wenn sie gerade schlafen wollen.
Nach draußen können die aber nicht?
Nee. Nach draußen gibt es auch noch nicht bei der dritten Kategorie, dem Frischluftstall, auch wenn der ein bisschen danach klingt. Da ist der Stall zwar offen, also die Schweine bekommen frische Luft von draußen um den Rüssel geblasen. Und im Stall ist pro Schwein auch noch mehr Platz als in der anderen Kategorie davor. Aber raus können sie eben nicht. Das gibt es erst bei der Kategorie Auslaufweide. Da haben sie entweder immer Zugang zu einem Außengelände aus dem Stall heraus oder sie werden sogar dauerhaft draußen gehalten. Und dann gibt es eben noch die Kategorie Bio ganz oben. Die entspricht bei der Haltung dem, was die EU-Öko-Verordnung vorgibt. Also noch mehr Auslauffläche und noch mehr Platz im Stall.
Und dieses Label soll jetzt zu mehr Tierschutz bei der Tierhaltung führen?
Ja, so argumentiert die Regierungskoalition. Tierschutzverbände wie der Deutsche Tierschutzbund und die Albert-Schweitzer Stiftung, die kritisieren allerdings, dass dieses Label keinen Anreiz bieten würde, dass Landwirtinnen und Landwirte die Haltungsbedingungen verbessern, weil es einfach nur abbildet, wie die Tiere gehalten werden und eben keine Vorschrift gibt, so ihr müsst das und das einhalten. Außerdem würden die Themen Schlachtung und Transport nicht berücksichtigt, obwohl das im Koalitionsvertrag drinstehe. Da argumentiert aber wiederum das Bundeslandwirtschaftsministerium, dass jedes Tier es verdienen würde, dass man beim Transport und bei der Schlachtung verantwortungsvoll mit ihm umgeht, und zwar unabhängig von der Haltungsform. Und wenn es da jetzt verbindliche Verbesserungen für alle Tiere geben soll, dann müsste man das an anderer Stelle regeln im Gesetz, nämlich im Ordnungsrecht. Und es ist wohl dieses Jahr auch eine Reform des Tierschutzrechts geplant, mit der unter anderem Videoüberwachung in Schlachthöfen eingeführt werden soll. Genau.
Das heißt, im Prinzip ist die Hoffnung, dass LandwirtInnen durch dieses Label auch einen Anreiz haben, zum Beispiel ihre Ställe umzubauen, damit die Schweine mehr Platz haben und sie deswegen auch in eine höhere Kategorie quasi bei diesem Label kommen.
Ja, genau, das ist die Idee. Dafür werden auch Gelder zur Verfügung gestellt, um bäuerliche Betriebe dabei zu unterstützen bei solchen Umbauten. Außerdem wurde heute eine Änderung des Baurechts beschlossen im Bundestag, die es landwirtschaftlichen Betrieben erlaubt, Ställe und Außenanlagen größer zu bauen, wenn sie damit die Haltungsformen Frischluft, Auslauf und Weide bzw. Bio erreichen, damit sie nicht die Zahl der Tiere reduzieren müssen, um eben dieses Ziel pro Tier mehr Platz zu erreichen. Das war übrigens das, was dann wiederum von der AfD und der CDU in der Bundestagsdebatte ziemlich kritisiert wurde. Die Bundesregierung würde mit der Haltungskennzeichnung dafür sorgen, dass es bald keine Tierhaltung mehr in Deutschland geben würde. Aber dazu sagte dann ein Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion, dass mit diesem Gesetz niemand dazu gezwungen würde, irgendwas an der Tierhaltung zu verändern. Also auch nicht dazu, Ställe umzubauen oder so. Was natürlich wiederum auch heißt, dass diese Kennzeichnungspflicht nicht unbedingt für mehr Tierwohl sorgt, wenn man ehrlich ist.
Okay, also da muss man vielleicht nochmal nachschärfen. Aber du hast ja auch gesagt, es ist jetzt erstmal ein Anfang und es geht dann weiter. Heute hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, mit dem die Tierhaltung erstmal gekennzeichnet werden muss. Bei unverarbeitetem Schweinefleisch ist das so. Infos gab es von Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Achtung, Achtung, die hier ist im Land. Beyoncé. Gestern hat sie in Köln gespielt. In ein paar Tagen geht es dann weiter nach Hamburg. Und das ist natürlich für Fans ein Grund zur Freude, auch wenn die Tickets sehr, sehr teuer sind. Aber seit 7 Jahren war sie ja nicht mehr auf Tour. Das Ganze hat zu einem riesigen Hype geführt. Beyoncé war ja zur Eröffnung der Tour im Mai in Stockholm. Und das hat dort die Inflation hochgetrieben oder zumindest nicht zurückgegangen, wie sie hätte zurückgehen sollen. Das ist mit der Inflation passiert. Das behauptet auf jeden Fall der Chefsvolkswirt von einer dänischen Großbank in Schweden. Und wie das Ganze zustande kommt, das wollen wir unbedingt klären, und zwar mit unserem Finanzexperten Nicolas Lieven. Wie kann das sein, dass Beyoncé jetzt schuld an der Höhe der Inflation in Schweden ist?
Ach ja, also Schweden ist ja sowieso ein Land in Europa mit der höchsten Inflation. Wir hatten im Dezember irgendwie 12,3%, da ging es ein bisschen zurück, und im Mai jetzt erstmal seit einem halben Jahr unter 10%. Und man muss da einfach dazu sagen, Ökonomen haben einfach damit gerechnet, dass es noch einen stärkeren Rückgang gibt. Und da hat man sich gefragt, warum lagen wir denn eigentlich so daneben? Und da kam eben Beyoncé irgendwie ins Spiel. 2 Konzerte, hast es eben gesagt, in Stockholm, ausverkauft, volle überteuerte Hotels, volle Restaurants, bis ins Umland hinein. Dazu passen auch noch schwedische Daten vom Statistikamt, dass eben die Preise so massiv gestiegen sind in dem Bereich. Und da hat man einfach gesagt, passt. Und deswegen diese, ja, ich sage jetzt mal, spannende Theorie.
Aber wie kann das sein, so ein paar Konzerte von einem Popstar, dass sich das so auswirkt auf die nationale Wirtschaft von einem ganzen Land?
Ja, also es gibt schon so ein paar Sachen, die dafür sprechen. Wir sehen das ja hier auch zum Beispiel in Messestädten oder wenn große Veranstaltungen stattfinden, da werden die Hotels ja auch teurer. Wenn wir essen gehen, wenn wir die Tickets haben wollen, hast du ja gerade selber gesagt, sind wahnsinnig teuer.
Ja.
So, und in Schweden haben wir auch so einen typischen Warenkorb, VPI, der Verbraucherpreisindex, da sind eine ganze Menge Waren drin mit Dienstleistungen und Lebensmitteln und so einem Zeug. Schweden ist allerdings ganz speziell, weil die eine sehr niedrige Einwohnerzahl haben. Also wir in Deutschland haben ungefähr 80 Millionen, in Schweden sind es nur 10 Millionen. Das heißt, kannst mit wesentlich weniger Umsatz natürlich viel mehr bewegen an dieser Inflationsrate. Ob jetzt diese 2 Konzerte mit 100.000 Besuchern und dem Drumherum wirklich so ins Gewicht fallen, ganz schwer zu sagen, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen.
Wie lange könnte dieser Effekt denn dann anhalten?
Naja, also wenn die Theorie stimmt, dann ist in diesem Monat quasi Schluss. Dann ist jetzt Feierabend, weil jetzt ist sie ja weg. Sie ist hier in der Zwischenzeit in Deutschland. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob es wirklich in die andere Richtung geht. Wobei Inflation hat natürlich immer so viele verschiedene Möglichkeiten und Einflussmöglichkeiten. Jetzt kommen die Sommerferien, die irgendwie bevorstehen. Dann kann es eben auch sein, dass es auch da die Restaurantbesuche wieder teurer werden. Vielleicht ziehen die Energiepreise wieder an und so weiter und so weiter. Du wirst es so einem einzelnen Ereignis ehrlich gesagt nicht zuordnen
können. Du hast gerade selbst schon gesagt, jetzt ist sie in Deutschland unterwegs. Müssen wir jetzt hier auch Angst haben, dass es mehr Inflation gibt?
Wenn du aufs Konzert willst, die Preise steigen auch auf dem Schwarzmarkt. Wenn du ein Hotel willst am Stadion, auch dann natürlich. Wenn du abends essen gehen willst, da wird der eine oder andere auch nochmal zulangen. Ja, kann sein, dass es da teurer wird, aber jetzt ganz im Ernst, auf nationaler Ebene, dafür ist so ein einzelnes Ereignis für Deutschland ehrlich gesagt viel zu klein. Ja, hast es ja gesagt, die waren jetzt in Köln, jetzt kommt Hamburg, Frankfurt noch und so weiter. Wie gesagt, punktuell werden die Preise steigen, aber nicht national. Das ist undenkbar.
Okay, aber so eine wirkliche Lösung für dieses Dilemma gibt es jetzt auch nicht so richtig, oder? Ich meine, jemand kommt in eine Stadt und dann wird alles kurzzeitig teuer und dann ist es wieder vorbei.
In der Tat. Aber ehrlich gesagt, das funktioniert ja auch nur, weil die Fans, weil die Menschen, weil wir alle sagen, da wollen wir hin. Und wir sind auch bereit, diese Preise zu bezahlen. Und die Hoteliers und die Gastronomen, die freuen sich natürlich ein Stück weit drüber. Inflation hat halt immer bestimmte Treiber an bestimmten Stellen, sei es der Urlaub, sei es die Lebensmittel, Energie wird auch irgendwann wiederkommen und so weiter. Ich würde sagen, lass den Leuten ihren Spaß. Dann ist es halt mal so, wenn es um Begrenzung geht, fallen mir ganz andere Sachen ein, wie Grundnahrungsmittel, aber jetzt Konzerte von Superstars sind es ehrlich gesagt nicht.
Was Beyoncé mit Schwedens Inflation zu tun hat. Infos waren das vom Finanzexperten Nicolas Lieven. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Deutschland und im restlichen Europa steigt die Zahl der Drogentoten. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen, EBDD, hat heute ihren Jahresbericht vorgestellt. Und demnach sind in Deutschland in einem Jahr mehr als 1.800 Menschen an den Folgen von Heroin, von Kokain und vielen anderen Stoffen gestorben. Katrin Silke aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Das heißt, hier in Deutschland sind mehr Drogentote als in jedem anderen europäischen Land?
Genau, das stimmt. Deutschland liegt in absoluten Zahlen an der Spitze in Europa, vor Spanien mit knapp 800 und Schweden mit 450 Drogentoten, bezogen auf 2021. Das sind leider die aktuellsten Zahlen. Allerdings muss man dazu auch sagen, Deutschland hat sehr viel mehr Einwohnerinnen und Einwohner. Und interessant finde ich an der Zahl eher, dass sich die innerhalb von nur 10 Jahren verdoppelt hat. Also, es gab zuletzt doppelt so viele Drogentote wie noch vor 10 Jahren. Und die Tendenz ist eben nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den übrigen europäischen Ländern die gleiche, nach oben.
Das heißt, hinter den gestiegenen Zahlen an Drogentoten steht ja wahrscheinlich auch, dass in ganz Europa einfach mehr Drogen genommen werden. Stimmt das?
Zumindest, dass mehr Drogen im Umlauf sind. Ein Hinweis darauf könnte sein, dass öfter sehr große Mengen an Drogen durch Behörden beschlagnahmt werden. Zum Beispiel steht in dem Bericht, dass 2021 in der EU doppelt so viel Heroin beschlagnahmt wurde als im Vorjahr. Und gleichzeitig konnten die Behörden nicht erkennen, dass es weniger Heroin auf dem Schwarzmarkt gab. Also, das heißt, wahrscheinlich sind größere Mengen an Drogen zur Verfügung und übrigens auch mehr unterschiedliche Substanzen.
Okay, also nicht mehr nur, weiß ich nicht, Heroin, Kokain, Meth und so, oder sowas.
Ja, also die Klassiker spielen schon noch eine Rolle. Heroin und Kokain als halbsynthetische Substanzen, die gelten immer noch als die am problematischsten. Aus mehreren Gründen, zum Beispiel Kokain. Laut dem Bericht boomt die illegale Herstellung auch in Europa. Vorher war es eher so, dass die reinkamen. Die Droge ist weiter verbreitet als je zuvor und damit auch leichter zu bekommen. Genauso wie Heroin, da ist die Gefahr der schnellen Abhängigkeit noch da und die auch einen unreinen Stoff zu bekommen, das ist das eine. Und jetzt kommt noch eine gefährliche Tendenz dazu, die eher neuer ist, die Fachleute sehen. Die Klassiker Heroin, Kokain werden wohl immer öfter in der Kombination genommen, also im Mix mit anderen neuen Substanzen, komplett synthetischen Substanzen auch.
Was sind das für neue Substanzen?
Das ist eine gute Frage. Das wissen oft nicht mal die Konsumierenden, denn die Pillen und Pulver sehen oft gleich aus. Und das macht es auch gefährlicher für die Konsumierenden, die den Mix aus mehreren Drogen nehmen und Wechselwirkungen nicht kennen. Also die europäischen Behörden alleine haben letztes Jahr, 2022, 41 neue psychoaktive Substanzen registriert. Psychoaktiv meint, die denken, handeln und fühlen, beeinflussen, können also stärker oder weniger stark sein. Aber sie werden als sehr potent beschrieben. Und die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson hat bei der Vorstellung des Berichts nochmal genau dazu gesagt, sie sei besorgt, weil diese neuen Substanzen möglicherweise noch gesundheitsschädlicher sind als in der Vergangenheit, also zum Beispiel Ecstasy oder Meth, hattest du ja auch schon gesagt.
Ja, dann halten wir nochmal fest. Also es gibt quasi mehr neue Substanzen, die Klassiker breiten sich weiter aus. Dann gibt es das Problem, dass viele die Dinge kombinieren. Das scheint ein Drogentrend zu sein. Und es gibt mehr Tote. Das heißt, das Drogenproblem ist groß. Was können wir jetzt dagegen machen?
Es ist ein komplexes, riesiges Problem mit extrem vielen Auswirkungen. Das heißt, es wird nicht die eine Lösung dafür geben können. Zum Beispiel weisen auch nochmal die Autorinnen von dem Bericht darauf hin, dass die Zahl nicht nur Drogenkonsumierende angeht. Die zuständige Kommissarin, die ich genannt hatte, die spricht sogar von einer großen Bedrohung für die ganze Gesellschaft.
Was meint sie damit?
Als ein Beispiel jetzt mal, der Drogenhandel, der hat zugenommen und damit gibt's mehr Korruption und Gewalt. Wenn zum Beispiel ein Schiff kommt mit Drogen in einem Hafen, da müssen dann die Drogen transportiert, verteilt werden und laut Bericht werden dafür auch ArbeiterInnen ausgebeutet. Menschen wird Gewalt angetan, andere werden geschmiert. Also insgesamt die Drogenkriminalität steigt. Die Beobachtungsstelle hat dann für sich als Konsequenz sozusagen gesagt, wir brauchen mehr Kompetenzen, hat sie gefordert, um mit dem fortschreitenden Drogenproblem Schritt zu halten. So hat es Johansson formuliert. Und wenn ich die Worte richtig interpretiere, will sie damit sagen, dass eben so eine europäische Behörde mit mehr Kompetenzen besser handeln könnte, weil es ja auch um organisierte, international vernetzte Kriminalität geht.
Ja, wo dann quasi alle auch so ein bisschen drauf zugreifen können, auf die ganzen Daten und so weiter. Mehr Tote und mehr Gewalt durch Drogen in Europa. Infos waren das von Katrin Silke aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Glühwürmchen gesehen habe. Ganz ehrlich, es muss Jahre her sein. Und das sind natürlich keine guten Nachrichten. Wenn man irgendwo auf dem Land wohnt zum Beispiel, kann das natürlich sein, dass man mal Glühwürmchen sieht. Aber Glühwürmchen haben ein Problem und zwar mit Licht. Mehr dazu hört ihr jetzt von Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Wenn es Abend ist, die Lichter ausgehen und es ganz dunkel wird, dann kommen sie raus und tanzen ihren Paarungstanz, die Glühwürmchen. Aber leider passiert das immer seltener. Oder wann habt ihr das letzte Mal Glühwürmchen gesehen?
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal welche gesehen habe. Weiß ich tatsächlich auch nicht.
Ich glaube noch nie.
Im Februar in Tansania.
Und in Deutschland?
Nicht soweit ich weiß.
Ist auch mittlerweile nicht mehr so einfach. Und dafür gibt's viele Gründe. Zum einen die Trockenheit und generell schlechtere Lebensbedingungen für Insekten, aber auch, dass wir einfach zu oft das Licht anmachen. Genauer erklärt mir das die Insektenexpertin Laura Breitkreuz vom NABU-Bundesverband.
Also man kann sich so vorstellen, bevor es künstliche Lichtquellen gab, war die Nacht dunkel, außer der Mond und dann halt die paar Glühwürmchen, die rumgeflogen sind. Aber heutzutage ist halt wirklich die Nacht nicht mehr dunkel und dementsprechend werden Insekten und andere Wildtiere auch einfach abgelenkt und die ganzen Rhythmen werden verschoben, ne? Weil es einfach nicht mehr so dunkel ist, wie es eigentlich sein sollte nachts.
Und für die Glühwürmchen ist das ganze Licht noch schlimmer, denn die kommunizieren so. Also ganz ohne Geräusche, nur durch ihr Licht.
Das ist je nach Art. Bei zum Beispiel dem kleinen Leuchtkäfer ist es so, dass die Männchen und die Weibchen leuchten. Bei dem Großen ist es so, dass nur das Weibchen leuchtet und das Männchen nicht. Und sagen, die haben bestimmte Muster, in denen sie aufleuchten, also in dem dieses Hinterteil aufleuchtet. Und dann wissen sie also, dass das jetzt ein Partner oder eine Partnerin ist von der gleichen Art.
2000 Arten von Glühwürmchen gibt es weltweit. Und sehr viele von denen sehen sich gegenseitig nicht mehr gut genug. Die Männchen finden die Weibchen nicht.
Weil sie zum Beispiel das Leuchten von dem Weibchen, das irgendwo sitzt, nicht mehr gut sehen können.
Das hat ein britisches Forschungsteam jetzt genauer untersucht. Die WissenschaftlerInnen haben eine kleine grüne LED-Lampe genommen und in ein Labyrinth gesetzt. Und die Lampe hat das Weibchen simuliert. Dann haben sie männliche Glühwürmchen auch in das Labyrinth gesetzt. Und je höher die Lichtstärke im Raum, desto schlechter konnten die Männchen das Weibchen, also die LED-Lampe, finden. Bei einer Helligkeit einer Straßenlaterne hat es nur noch jedes fünfte geschafft. Das ist auch ein Grund, warum viele Arten sehr selten geworden sind. Die Käfer finden sich einfach nicht mehr. Und das macht nicht nur unsere Sommerabende weniger romantisch.
Ökosysteme sind ein riesiges Netz und da ist jede Art irgendwie wichtig, ne? Also jedes Individuum. Und wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel, dass ein Glühwürmchen, wenn es die nicht mehr geben würde, würden wir auf einmal viel, viel mehr Schnecken haben, weil Glühwürmchen als Larven eben Schnecken fressen. Und das ist so bei jeder Art. Es gibt immer irgendeine Funktion im Ökosystem, die unglaublich wichtig ist, die dann eventuell erst noch von jemand anders übernommen wird. Aber das ist einfach, dieses Netz würde immer mehr zusammenbrechen, je mehr sozusagen kleine Stücke man aus diesem Netz rausnimmt.
Denn in der Natur hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Wir sollten also ein großes Interesse daran haben, es den Glühwürmchen zu erleichtern, weiterzuleben. Und wir können ja auch was tun, sagt Laura Breitkreuz, also jeder und jede Einzelne von uns.
Man denkt jetzt, das bringt vielleicht nichts, wenn man selber das Licht ausmacht, aber wenn das alle machen, dann ist das ein total großer Unterschied und dann kann man sich natürlich auch noch einsetzen dafür, dass die Stadt vielleicht insektenfreundliche Beleuchtung auch an den Straßenlaternen anbringt.
Und dann leuchten stattdessen vielleicht auch irgendwann wieder ein paar Glühwürmchen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.